Diese Late-Night-Show nehmen wir, wie ihr sehen könnt, nicht in unserem Studio auf, sondern in einem kleinen Häuschen, das wir gemeinsam unter anderem mit unseren Freundinnen von Orgelchem Geschmack gemietet
Hallo.
haben, vertreten durch die wunderbare WTF, während wir die Twitch-Con unsicher machen. Und wir nutzen das hier, um über ein paar Bücher zu reden und eine Late-Night-Show aufzunehmen, aber auch um uns anzuschauen, was WTF an fetter Beute mitgebracht hat von der Twitch-Con, denn du hast dir als Ziel gesetzt, seltsame Dinge zu finden.
Ja, das habe ich versucht.
Versucht?
Es war wirklich nicht so easy. Es sind viele normale Dinge da.
Das tut mir leid, dass die Leute zu normal sind
Ja,
auf der
ich war auch ein
Twitch-Con.
bisschen enttäuscht, aber ich habe ein paar Sachen gefunden.
Die werden wir später enthüllen. Aber vorher haben wir noch ein paar Rezensionen zu erledigen. Wir werden reden über die deutsche Version von Bigbys Riesenbuch. Wir werden über Magic the Gathering Comics reden und über Swords of the Serpentine, ein preisgekröntes Spiel mit Setting, alles in einem Bann. Willkommen zu einer leicht improvisierten Late-Night-Show von diesem wunderbaren Sofa in einem kleinen Bungalow, wo wir direkt erstmal starten damit, dass wir über den Ruhm der Riesen reden. Und WTF macht das mit mir zusammen, in dem Sinne, als dass ich sie mehr oder weniger erpresst habe, sich mit mir auf ein Sofa zu setzen. Und jetzt lasse ich sie hier nicht mehr weg. Aber immerhin, guck mal, wir starten mit D&D.
Ja, das ist gut. Das ist ein sanfter Einstieg vielleicht.
Ja. Hast du schon irgendetwas gehört oder gelesen zu Bigby präsentiert Ruhm der Riesen?
Ich habe durch das Buch schon durchgeblättert, mehrfach im Laufe der
Nice.
letzten 48 Stunden.
Das stimmt. Sind wir schon
24,
Stunden hier?
36 Stunden.
In den letzten 24 Stunden hat sie 48 Stunden lang durchgeblättert.
Korrekt.
Aber wir haben einen langen Messetag hinter uns. Also, was ist das? Das ist ein ähnliches Buch wie das Drachenbuch. Und wir haben Ruhm der Riesen auch schon vorgestellt in der englischen Variante. Wir machen ja eine vollwertige Rezension, wenn die englischsprachige Sache rauskommt. Und dann machen wir ein Update zu der deutschen. Dies ist das Update zu der deutschen Version. Wenn ihr also eine in die Tiefe gehende Rezension wollt, dann müsst ihr zurückgehen zu der entsprechenden Folge, die vermutlich verlinkt sein wird in der Beschreibung des Videos hier. Da haben wir 8 von 10 möglichen Punkten gegeben. Was ist da drin? So, gucken wir mal. Was würdest du erwarten von einem Buch über Riesen?
Riesen.
Das ist sehr gut.
Ich würde erwarten Riesen und Dinge, die riesig sind.
Oh, das ist richtig, ja.
Ja.
Es sind nämlich nicht nur Riesen, sondern es sind auch andere große
Ja,
Dinge.
und ich finde das wichtig.
Es sind Tiere, die zu Riesen gehören,
Ja.
und es sind Viecher, die mit Riesen verwandt sind, wie Trolle
Ja.
und Ähnliches und
Ja.
Ettins.
Also ich habe mir vor allem fairerweise die Monster angeguckt und da fand ich schon ein paar ziemlich cool.
Ja. Also, ja, es gibt ein ziemlich ausführliches Bestiarium, das macht einen guten Teil des Buches aus. Und sagen wir mal so, Riesen sind größtenteils schon etwas höherwertige Gegner.
Kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, aber ich würde sagen, ja.
Ja. Und dementsprechend ist es gar nicht so einfach, in dieses Buch auch ein paar Sachen reinzupacken, die man unter Stufe 5 auch nur mit irgendeiner gewissen Aussicht bekämpfen kann.
Ja, vielleicht ein paar von den Haustieren.
Ja, genau. Beziehungsweise einer meiner Favoriten ist der Beutelgalert. Das ist im Grunde ein Schlammklumpen, der halt in so einem Riesenbeutel, also in dem Beutel, den ein Riese mit sich
Ist es
rumschleppt,
auch so ein
wächst.
riesiger Beutel
Ja.
dann? Ich
Es
verstehe.
ist ein riesiger Beutel, aus dem ein Gallertklumpen heraus versucht, Leute zu essen, weil er von den, mehr oder weniger von das, was sich bei uns in Hosentaschen ansammelt, so ein bisschen Staubreste von dem Taschentuch, ein kleines bisschen Hundesnack oder so, eine
Ja.
Hundeleckerli, davon ernähren die sich und halt eben auch von
Ah,
Menschen,
okay.
manchmal. Und das ist, glaube ich, das harmloseste Monster, das hat nur den Herausforderungsgrad 1. So.
Okay.
Was sonst noch drin ist, ist eine ganze Reihe von mit Riesen zusammenhängenden Orten. In Parallele zu dem Drachenbuch, da gab es das klassische Drachenhort für alle verschiedenen Drachensorten. Und hier gibt es Riesenorte zu verschiedenen Riesengattungen. Der Unterschied ist, dass die Drachenhorte waren alle für sich allein stehend, auch wenn sie schon ausgearbeitet waren. Und die hängen alle zusammen. Da ist zum Beispiel eine Höhlenlandschaft. Die liegt dann aber unter dem Steinkreis, der ein anderer Ort ist, oder ein
Ah,
Portal
okay.
von dem einen führt zum anderen. Das finde ich tatsächlich ein bisschen netter durchdacht. Wir haben ein bisschen was zum Hintergrund. Wo kommen Riesen eigentlich her? Was haben die für Götter in der Regel? Und Zufallstabellen, Dinge, die man treffen kann, die nicht nur Riesen sind, sondern auch aus dem Gefolge von Riesen. Was haben die für Leute dabei als Hofstaat und so etwas alles? Und auch noch ein paar Kleinigkeiten an Charakteroptionen. Ich glaube, einen Riesen-Barbar. Solche Sachen. Ein Riesenfindelkind als Hintergrund. Ein bisschen was an Runenmagie. Dementsprechend bleibt jetzt für uns vor allen Dingen über zwei Dinge zu sprechen, nämlich über die Qualität der Übersetzung und über den seltsamen, ausfasernden Elefanten im Raum. Denn im Original war hier Artwork drin, das zwar von Hand geschaffen war, aber dann mit KI überarbeitet. Das haben zu Recht Leute angemerkt, dass Wizards of the Coast eigentlich gesagt hatte, dass sie kein KI-Artwork benutzen. Und in dieser jetzt ja überarbeiteten Version, die hatte eine gewisse Zeit seit dem englischen Original, sind diese Artworks durch die nicht von KI überarbeiteten
ersetzt worden. Wann kam das englische Original ungefähr?
Vor einem halben oder dreiviertel Jahr. Okay. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber sie versuchen ja inzwischen enger ranzukommen an die englische Herausgabezeit und nicht irgendwie riesige Lücken zu haben zwischen den internationalen und lokalen Varianten. Also da ist nachgebessert worden. Bei der Übersetzung kommt sehr darauf an, auf welcher Seite man sich befindet. Manches davon liest sich angenehm und manches davon liest sich, ich wollte gerade sagen, verständlich und nutzbar, aber manchmal sind die Sätze so lang ineinander gekettet und an so seltsamen Stellen Kommata reingesetzt, dass die Verständlichkeit des Textes drunter leidet. Mehrere Leute haben hier durchgeblättert, WTF sogar 48 Stunden in den letzten 24 Stunden.
Ja, ich war sehr fleißig.
Aber andere, also wir haben es rumgereicht, alle haben mal ein bisschen reingelesen. Das ist, glaube ich, sogar die beste Überprüfung einer Übersetzung, die wir seit langem hatten, weil Leute mit unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichen Ahnungen von der Materie da reingeguckt haben. Und die allgemeine Meinung ist, die Qualität schwankt. Und dementsprechend würde ich insgesamt einen halben Punkt von der Originalwertung abziehen. Das wären also 7,5 von 10 möglichen Punkten. Es ist ein Hintergrundbuch, das für euch absolut nützlich ist, wenn ihr irgendeine Kampagne machen wollt, die mit Riesen zu tun hat. Ansonsten muss ich aber sagen, obwohl das Drachenbuch teilweise in seiner Aufteilung und Gliederung ein bisschen schwächer ist, finde ich es aber insgesamt größer nutzbar, weil mehr Drachenkram irgendwo passiert als Riesen. Zumindest. Aber das ist vielleicht eine sehr persönliche Sache, weil du kannst auch Babydrachen finden und Dracheneier und Viecher, die nicht wirklich Drachen sind, aber fast Drachen. Mhm. Aber Riesen sind immer so mythische, irgendwo am Rand der Zivilisation lebende Leute, die dich zu Mus
schauen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Dementsprechend ein bisschen exotischer braucht man nicht, aber wenn ihr was mit Riesen machen wollt, dann braucht ihr es. So, gut. Wir könnten jetzt über deine Einkäufe reden. Aber wir machen jetzt noch was anderes. Ja. WTF, wie viel hast du mit Magic the Gathering zu tun?
Oh ja, so hin und wieder spielen wir mal schön Runde Commander. Ich habe die Ravnica-Bücher zu Hause stehen, von daher ja, cool.
Ah, okay. Wir reden über Comics zu Magic the Gathering. Das heißt auch tatsächlich einfach nur Magic, der Comic.
Kenn ich. Hoffe ich, denke ich, glaube ich.
Ah, okay. Wer sind die Leute hier vorne drauf?
Ah, warte mal. Nee, das ist Jace, glaube ich.
Ja.
Ah, falsch rum gesagt. Da hab gedacht, das ist Jace, aber das Ding kenne ich mit Sicherheit auch. Und sie ist
Vraska.
Vraska, genau.
Ja, also auf welcher Ebene spielen wir? Auf welcher Plane?
Ravnica.
Korrekt. Sie ist so happy, die WTF. Sie wird mit ihrem Lieblingsthema Magic beschäftigen. Ja. Okay. Es ist eine Comicreihe, die, denke ich, vor allen Dingen dazu gedacht ist, auch Leute neu in die Lore von Magic the Gathering reinzubringen. Also wir starten im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Reinzoomen aus dem Kosmos auf die Plane Ravnica, die eine große Stadt ist, quasi das Coruscant von Magic the Gathering. Und dann eben reingehen und dann auch wirklich ein sehr, sehr cooles Vista zum Start haben. Und es wird uns auch in immer so knappen Lore-Drops in kurzen Texten gerade so viel erklärt, dass wir mithalten, wenn wir keine Ahnung haben von Magic. Aber ich glaube, wenn man Ahnung hat von Magic, ich bin da irgendwo so im Mittelfeld, kann man sehr viel wiedererkennen und sehr viel nachvollziehen. Die Story beginnt auf Ravnica, es geht aber zwischendurch auch auf andere Planes. Und beschäftigt sich erstens mit einem kuriosen Kult, der auf Ravnica aufgetaucht ist, der auch sehr heilig und sehr nächstenlieb macht. Aber irgendwie vielleicht was damit zu tun hat, dass auf einmal Attentäter auf eine ganze Reihe von Gildenoberhäuptern losgehen. Was zum Beispiel bei Vraska dazu führt, dass sie eine Reihe neuer Statuen in ihrem Garten stehen hat, denn sie ist eine Gorgone. Und wenn sie wütend guckt, erstarren Leute zu schreien.
Warte mal, Attentäter und so, das ist doch auf Ravnica sowieso schon der Fall.
Ja, ja. Also die Kommandanten, aber es kommen auch Attentäter, die versuchen, die Anführerin der Attentätergilde umzubringen, die sich davon sehr beleidigt fühlt in ihrem professionellen Stolz.
Ja, verständlich.
Gut. Dann kommen also mehrere Gildenoberhäupter zusammen, unter anderem Vraska, und stellen fest, Jace Bellerin ist auch angegriffen worden. Also der ist ja der lebende Gildenpakt. Der ist quasi die Manifestation von den Abkommen, die die Machtgruppen auf Ravnica geschlossen haben. Also ein sehr wichtiger NSC. NSC. Ein sehr wichtige Story-Figur in der Lore. Und der liegt in dem Tempel dieses komischen Kultes bewusstlos und sagt, wir kümmern uns schon um ihn. Überhaupt nicht verdächtig. Und dann ist es eine eigentlich ganz launige Abwechslung von Ermittlungsarbeit, versuchen rauszufinden, wer das gemacht hat und wer dahinter stecken könnte und von welcher Plane kommen die Leute eigentlich ursprünglich oder sind die von Ravnica und wie das alles miteinander zusammenhängt. Wobei wir eben dann auch vorgestellt bekommen, wie das funktioniert. Was sind Planeswalker eigentlich, dass die zwischen Welten wechseln können? Wie funktioniert das? Gibt eine schöne Stelle, wo mehrere Leute gleichzeitig die Plane wechseln, aber für jede Person sieht das anders aus. Weil sie einen anderen Blick auf den Kosmos haben. Also für die eine Person ist es ein riesiges Uhrwerk, für die andere Person ist es ein Geflecht von Wurzeln aus allen Welten. Genau. Und ja.
Oder Blitze.
Und zu meiner Freude tauchen dann auf einmal auch Sarah Engel auf. Ich bin sehr zufrieden.
Was mich jetzt interessieren würde, zu welcher Zeitspanne spielt denn das? Weil Ravnica hat ja eine relativ lange Geschichte und Lore.
Also es spielt in der Moderne, aber vor den letzten Ereignissen mit dem Weltenbau.
War of the Spark.
War of the Spark bin ich mir nicht sicher, es gibt keine Referenzen dazu. Ich glaube aber danach. Aber vor hier Techno-Zombies, Illish Norn.
Ah, yep.
Yeah.
Know what you mean. Ich komme also, auch nicht selbst auf den richtigen Namen.
Genau. Was ich noch hinzufügen möchte ist, ich bin sehr hellhörig geworden, als ich sage, wollen wir über die reden, weil da ein Name draufsteht, McKay. Jed McKay ist auch der Autor von den letzten 3 Jahren Moon Knight, die ich sehr gefeiert habe. Also jemand, der weiß, was er tut. Er ist ziemlich gut darin, durch Dialog zu schreiben, der gerade eben noch auf der richtigen Seite von cheesy ist und halt eben auch so ein High Fantasy sehr gut reinpasst und die Charaktere zu zeichnen. Also ich finde die Vraska hier zum Beispiel sehr gut. Die ist gerade eben nicht schnippisch, aber halt schon ein Biest ein bisschen. Ja. Sehr durchsetzungskräftig. Also es ist gut geschrieben, die Übersetzung ist manchmal ein bisschen holprig. Die Zeichnungen von Iguara, die starten unglaublich stark mit diesem Reinzoom auf die Welt und in diesem unglaublich detailreichen Ausblick auf Ravnica mit dem Drachen im Vordergrund. Aber je länger er dann arbeiten muss, desto mehr Panels gibt es, wo einfach nur ein farbiger Hintergrund ist und alle Details irgendwo verschwinden, was man halt in der Regel macht. Ne? Du willst die Leute erstmal hooken mit richtig hochqualitativer Arbeit. Und dann gibt es Seiten, wo jedes zweite Panel keinen Hintergrund hat, um das Ganze ein bisschen einzusparen. Es ist auch nicht mein Lieblingsstil, ein bisschen sehr cartoonig, aber du erkennst immer alle Leute. Extrem wichtig, finde ich. Auch wenn es natürlich hilft, wenn manche davon Tentakel auf dem Kopf haben und die anderen Blitze schmeißen. Und man kann immer verfolgen, was wie wo passiert und warum. Ich finde, es ist ein guter Einstiegspunkt, wenn ihr euch in die Lore einlesen wollt und vielleicht nicht gleich den ganzen Roman euch packen. Und stellt ein paar der spannendsten Aspekte des Hintergrunds vor. Sind für mich 8 von 10 möglichen Punkten. Gehen wir zu Swords of the Serpentine. Swords of the Serpentine hat letztes Jahr, als wir auch auf der Gen Con waren, also auf der größten Pen and Paper Convention der Welt, den Annie, den Preis dieser Convention, für das Best Writing gewonnen, also für den besten Text. Und da waren wir doch ein bisschen neugierig und haben reingeguckt. Swords of the Serpentine ist ein vollständiges Regelwerk und Setting basierend auf der Gumshoe Engine. Und es spielt in einer Stadt, die ein bisschen Fantasy Venedig, ein bisschen Ankh-Morpork und ein bisschen Lankma ist. Auch wenn alle Fantasy-Städte ein bisschen Lankma sind. Hast du irgendwas schon mal drüber gehört?
Nein.
Magst du Renaissance Venedig als Setting?
Ja, schon.
Cool. Swords of the Serpentine könnte dann was für dich sein. Es ist aber auch gleichzeitig Sword and Sorcery.
Okay.
Und funktioniert mit einem Regelwerk, das geschrieben wurde, um lustige Krimi-Abenteuer zu spielen.
Ich meine, lustig ist immer gut. Und Krimi eigentlich auch.
Ja.
Okay.
Klingt aber vielleicht erstmal ein bisschen intuitiv, möchte ich sagen. Souls of the Serpentine spielt gänzlich in einer Stadt, auf Englisch Eversink genannt, weil sie kontinuierlich in der Lagune versinkt, in der sie erbaut wurde. Und ich habe schon lange überlegt, wie ich das übersetzen würde. Du bist ja auch ausgebildete Übersetzerin.
Naja.
Was zur Hölle? Eversink. Yeah. Immer Schlons, ich weiß nicht. Steht nicht mehr lang.
So ungefähr, ja.
Geht immer abwärts. Ich weiß nicht, was man... Also
ich glaube, immer abwärts finde ich gut.
Ja. Immer abwärts. Eversink ist eine Stadt in der Mündung des Flusses Serpentine, auf den Überresten erbaut des großen Serpentine Empire, was wirklich Schlangenmenschen waren. Und es entstanden, als hilfesuchende Menschen am Ufer eine Göttin angerufen haben, die Göttin Denari, das ist die Göttin des Handels, des Geldes und auch dieser Stadt, die ihre Verkörperung ist. Und daraufhin hat sie ein paar Inseln aus dem Flussbett hervorgerufen. Und dann konnten sie dort ihre Stadt gründen und bauen. Aber es wird direkt gesagt, sie hat das so ein bisschen halbärschig gemacht.
Ich wollte gerade sagen, das klingt ja nicht sehr
effizient. Deswegen sinken die Häuser auch die ganze Zeit. Mhm. Aber die wichtigen Häuser sinken langsamer als die unwichtigen.
Natürlich.
Und es gibt diese Stadt schon seit 1000 Jahren. Deswegen haben die Leute auch irgendwie inzwischen 5 Stockwerke gebaut. Und 4 sind schon wieder unter den Grund versunken. Und es würde sich jetzt hier ein Zitat von Monty Python anbieten. Füllt sie selber aus. Und da spielt man in erster Linie. Es gibt in dem Buch auch ein bisschen einen Überblick, was ist so in der Rest der Welt, aber das ist sehr knapp gehalten. Es ist so, oh, hier gibt es dieses Reich und da gibt es Leute, die auf Pferden durch die Gegend reiten und hier gibt es Leute, die Pyramiden bauen. Und das ist alles ein bisschen so, damit man weiß, was der Rest der Welt ist. Aber die Idee ist schon, dass man AbenteurerInnen, BarbarInnen und Diebinnen und andere komische Leute spielt, die aber in einer großen, uralten, leicht kaputten Stadt Abenteuer erleben. Entweder dort als die Leute, die sich überall auskennen, oder so ein bisschen Fish out of water mäßig als Gruppe. Das ist die Vorstellung. Und es funktioniert, wie gesagt, mit der sogenannten Gumshoe Engine. Die ist ursprünglich geschrieben worden von jemandem, der genervt davon war, dass Krimi-Abenteuer häufig daran scheitern, dass Leute Hinweise nicht finden.
Ja, verstehe ich. Kenne ich, ja.
Kennst du.
Oft erlebt.
Auch eine Frustration von dir. Okay, die Gumshoe Engine sagt: Wenn irgendwo ein Hinweis ist, wirst du ihn immer finden, wie du deine Punkte verteilt hast auf unterschiedliche sogenannte Investigative Skills, also Nachforschungsfähigkeiten. Das entscheidet nur darüber, wie du sie findest und wer in der Gruppe sie findet. Das heißt, bei der Charaktererschaffung ist nicht sehr aufwendig, man sucht sich einen Beruf aus und davon gibt es nur 4. Entscheidet man sich dann für ein paar sogenannte General Skills, wo unter anderem auch Kämpfen drin ist. Und Kämpfen ist aufgeteilt in Warfare, also wirklich in Kämpfen, aber auch in Leute überreden und beleidigen, Sway, beeinflussen. Das ist beides austauschbar einsetzbar im Kampf. Also du kannst Leute auch beleidigen, bis sie aufhören, sich mit dir anzulegen.
Das gefällt mir.
Und dann gibt es die investigativen Fähigkeiten und die sind je nachdem, in welche Richtung du gehst. Da kann dazu auch gehören, dass du Geister sehen kannst, was relativ cool ist. Dass du gute Kontakte hast in den Adel oder dass du mit den Leuten aus der eher so aus der Dienerkaste echt gut kannst und so. Wir wissen doch alle, wie Janet drauf ist. Oder dass du in der Lage bist, auch Magie zu wirken. Das ist auch ein investigativer Skill. Und einer meiner Lieblingsskills hier ist unwahrscheinliches Glück. Unwahrscheinliches Glück kann auch einfach bedeuten, Moment, die Anführerin von diesen Piraten ist doch meine Cousine.
Oh, praktisch.
Also es ist ein Spiel, das auch sehr viel Player-Empowerment hat und davon ausgeht, dass man mit seinen Charakteren die Szene mitgestaltet und auch die Spielenden die Szene mitgestalten. Also man soll immer die Spielenden fragen, wie ist das Wetter eigentlich? Arbeiten wir doch mal zusammen, um die Szene zu beschreiben. Ich war am Anfang sehr skeptisch, ob eine Gumshoe-Engine für Sword and Sorcery funktionieren kann. Aber ich habe es nicht testgespielt, aber ich glaube, es kann ganz gut funktionieren, wenn man sich darauf einlässt. Man würfelt, wenn man jetzt einen General Talent einsetzt mit einem W6 und muss eine Schwelle erreichen, meistens 4. Aber man kann Punkte, die man in eine Fähigkeit gesteigert hat, ausgeben, um sich immer einen Punkt höher kaufen vom Würfelergebnis. Das heißt, man kann auch einfach Punkte ausgeben und sagen, ich schaff's auf jeden Fall, ich muss gar nicht würfeln. Solche Sachen. Und wenn man angreift oder zaubert, kann man Punkte ausgeben, um mehr Schaden zu machen oder Flächenschaden zu machen und so weiter. Es ist also relativ schnell, einfach und ich glaube auch ganz eingängig und die investigativen Fähigkeiten bringen nette, interessante Dinge rein. Das Kernstück aber ist die Beschreibung der Stadt von Eversink. Die trifft nämlich eine ziemlich gute Balance zwischen ausreichend Plothooks, viele, und Details, um sie faszinierend zu machen und mit einer ziemlichen Tiefe zu versehen, aber nicht so sehr ins Detail, dass es dich erschlägt und du nicht durchkommst durch die Stadtbeschreibung. Mhm. Und dementsprechend finde ich, dass dieses Buch auch immensen Wert hat, wenn du gar nicht wirklich diese Welt bespielen willst und auch wenn du gar nicht diese Engine bespielen willst, denn du kannst einfach Eversink als Stadt nehmen und irgendwo anders hin transportieren und du hast unheimlich viele Plothooks, unheimlich viele Ideen oder so, die du direkt einfach verpflanzen kannst. Das finde ich gut. Es liefert auch eine ganze Reihe spannender Artefakte, da sind coole Dinge dabei. An ganz finsteren oder ganz unterhaltsamen Dingen. Es gibt irgendwie einen Ring, der immer von einer Person zur anderen wandert und dabei einen bizarren Fluch mitnimmt und so etwas. Und kommen wir auch zu dem Punkt, für den das Buch seinen Preis gewonnen hat. Es ist wirklich angenehm zu lesen.
Und das ist schön.
Ja. Es hat ein bisschen Humor und es schafft es immer, sich auch freundlich an die Lesenden zu wenden. Etwas, was ich angenehm finde, dass das Buch einem sagt, hey, ich bin dein Freund. Du wirst mich verstehen. Ich will dich nicht überfordern.
Das Layout sieht auch echt schön aus, muss ich sagen.
Es ist auch sehr aufgeräumt, tatsächlich, ja. Das Layout. Und es hat Kapitelübersichten, die hier erkennbar sind. Und color-coded Seitenlayouts, die dir sagen, in welchem Kapitel du bist auf den ersten Blick. Also es ist eins der sortierteren Bücher. Das ist das Einzige, was nicht ganz auf der Höhe von einem anderen ist, obwohl die ziemlich cool ist, aber es gibt ein paar Illustrationen, die, ich weiß nicht.
Wobei das, was ich bisher gesehen habe, sah jetzt ziemlich cool aus.
Ja, es gibt ein paar Illustrationen, die ein bisschen so wirken, als die ja sehr unterschiedliche Stile haben und damit ein bisschen brechen. Also die Art Direction ist teilweise etwas wirr durcheinander. Mhm. Und es gibt ein paar größere Panoramabilder, die aussehen, als wären sie eigentlich für was Kleineres gedacht gewesen, aber dann müssen sie irgendwie mehr Raum füllen und dann werden sie etwas breiig. Also tatsächlich ein ziemlich cooles Buch, aus dem man auch wirklich einfach sich einzelne Teile rauspicken kann. Es ist insgesamt ein ganz schöner Brecher und ich muss sagen, tatsächlich das Cover mit diesem großen schwarzen Balken, der ein Turm sein soll, der erklettert wird, ist vielleicht, das ist das, was mich am meisten verblüfft irgendwie, dass man das als Cover gewählt hat mit dieser Aufteilung.
Schon, ja.
Ja, aber insgesamt möchte ich dem 8,5 von 10 möglichen Punkten geben und der Empfehlung, dass man es quasi für alles missbrauchen kann, wo Fantasy draufsteht und ein bisschen Salt and Sorcery drin ist. WTF.
Ja.
Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo du uns enthüllen magst, hoffentlich, was du gekauft hast. Ja,
jetzt habe ich auch wirklich ganz schön viel geredet heute schon.
Ja.
Ich hatte ja meine persönliche Mission. Man muss ja dazu sagen, ich habe jetzt auf der TwitchCon nicht so super aktiv teilgenommen. Ich hatte keine Panels, ich hatte keine Runden. Sondern ich habe viel rumgesessen und euch bestaunt. Und deswegen musste ich mir eine eigene Aufgabe suchen. Mhm. Bin ja sehr selbst organisiert. Ich habe schon gesagt, es gibt nicht so super viele verrückte Sachen auf der TwitchCon. Zumindest nicht, was ich gesehen habe. Und ich hatte ja nur ein Budget von 5 bis 10 Euro.
So, ein selbstgesetztes.
Ein selbstgesetztes Budget von 5 bis 10 Euro.
Es ist nicht so, dass ihre letzten Euro. Das ist
mein eigenes Projekt.
Ja, du bist nicht bankrott nach dem Kauf. Gut.
Nee, ich glaube nicht.
Sie hat überlegen müssen.
Also, deswegen nicht judgen, ja?
Und oh doch.
Wir müssen halt auch wirklich gucken, was wir mit den Sachen am Ende machen, weil sie nicht so wirklich nützlich sind. Es ist eher dekorativ.
Klingt nach mir. Zeig her.
Okay. Also, das Erste, was ich gesehen habe, ist wirklich ganz süß und ich glaube, es wird dir gefallen.
Mhm.
Es ist ein Lineal, was aussieht wie ein sehr langer Hai.
Ein sehr langer Hai mit Blümchen und er guckt wütend und niedlich.
Er ist schon ziemlich süß,
M. Angry, M. Ruler, M. Shark. M. Angry, M. Ruler, M. Shark. Okay, ja, ich mag's.
Ich fand's schön, dass er oben spitz ist und unten so eine kleine...
Man könnte die in eine Reihe legen.
Vielleicht möchte ich mich noch auspacken. Warte, wenn wir das irgendwie weitergehen. Alter, ist egal. Ich hab ja schon angefasst. Vielleicht muss man hier auch wissen, wie sich das
anfühlt.
Ja.
Ja.
Er ist ganz süß.
Ja. Ja, ja. Ja.
Ich sehe es nicht. Ein bisschen Phallus.
Er kann sich an dir festhalten.
Aber er ist trotzdem.
Welcher Phallus kann das?
Nicht so viel.
Es ist spät, wir sind ganz schön durch.
Also, das ist Produkt Nummer A.
Ja. Nummer A. Kommt für die Rezension, bleibt für die Verlustheide.
Also seid ihr bereit für das nächste?
Ja.
Das ist jetzt ein sehr spezieller Humor, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist auch ein sehr
spezieller Humor.
Genau. Okay, aber das eigentliche Highlight,
ja,
was ich heute heimlich gekauft habe, als ihr alle gearbeitet habt, und wo ich zufällig drüber gestolpert bin. Und da müssen wir wirklich gucken, wer das am Ende kriegt.
Das ist nicht drin.
Ist nicht drin?
Es ist gestohlen worden. Das müssen wir in der nächsten Folge aufklären, was damit passiert ist.
Warte, ich hab's hier vorne reingepackt.
Ich sterbe vor Spannung. Okay.
Ich bin nicht cool, ich bin
cool. Seid ihr bereit?
Ja, sehr.
Okay, es ist ein Anstecker.
Ja.
Und da ist Pedro Pascal drauf. Und da steht okay drauf, Pedro Pascal is my daddy.
Ja, und?
Und das kostet nur 3 Euro.
Unglaublich!
Wie viel davon bekommt Pedro Pascal?
Oh mein Gott. Er sieht doch richtig.
Er gefällt mir. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, es ist aus der Meme-Szene, ja, aus Massive Talent.
Ja, ist es.
Großartig. Ja, okay.
Und ich muss sagen, das ist mein Favorite. Und den möchte ich jemandem vermachen, der das wirklich zu schätzen weiß.
Wer weiß Pedro Pascal nicht zu schätzen?
Ja.
Ja, was sollen die Leute machen?
Oder Carlo wir? Esposito weiß ich nicht.
Weiß ich nicht, was sollen die Leute machen? Für diesen fantastischen. Ich leg sogar noch.
M-Engie, M-Ruler, M-Shark.
Ja, genau, das kommt
legst noch, du noch
oben
mit drauf.
Den leg ich noch oben drauf.
Okay. Also, es wurde vorhin vorgeschlagen, und ich weiß nicht, wie ernst das war, dass die Leute einen Kommentar schreiben müssen, wo der einfach nur WTF enthält.
Ja, ist leicht.
Nein, das ist, sie müssen einen Kommentar sowohl unter diesem Video als auch unter einem Orkich-Video schreiben.
Oh, und wir müssen das abgleichen.
Und der Kommentar muss aber aufgeteilt sein. Ja?
Ah.
Also die erste Hälfte des Satzes hier und die zweite Hälfte bei euch. Oder andersrum.
Ihr müsst 2 Kommentare schreiben, die sich zu einem Kommentar zusammensetzen lassen. Die eine Hälfte bei uns, die andere Hälfte bei Orkich im Geschmack.
Absurd aufwendig.
Wo vorne und wo hinten ist, entscheidet ihr.
Für 3-Euro-Button.
Dafür bekommt ihr Geschenke, wird von weit über 3 Euro.
Tatsächlich war das fast, also war deutlich teurer, möchte ich kurz mal sagen.
Und den legt sie dann zu Pedro Pascal. Enthält nicht den echten Pedro Pascal.
Ja.
Das ist wie Leute, die auf eBay das Modell eines Möbels verkaufen. Ja? Wir verkaufen nur den Button mit dem Bild von Pedro Pascal, nicht den echten Pedro Pascal. Wir verkaufen ihn auch gar nicht.
Ja.
Sie verlost ihn.
Ja, genau.
Wie lange das geht, dass YouTube nichts damit zu tun hat und dass wir nicht zuverlässig sind und sonst irgendetwas, steht sicherlich auch in der Videobeschreibung.
Ja.
Aber ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und wenn ihr irgendwie auch noch einfach WTF unterbringen könnt in dem Kommentar, macht ihr mich persönlich glücklich. Vielen Dank, WTF, dass du mir geholfen hast bei den Rezensionen und dass du nicht nur diese großartigen Sachen vorgestellt hast, sondern auch noch 2 davon verlost. Magst du für den Abspann noch den Rest deiner nicht verlosbaren Sachen vorzeigen und mir erzählen, was du dir dabei gedacht hast?
Ja, das macht mein Kind.
Das ist dein Kind?
Okay, nee.
Er ist adoptiert, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Das ist natürlich so geboren. Muss ich eine Frage stellen?
Ja.
So war gemein. Das ist Pokémon-phob.
Das ist auch transfeindlich, meine
ich. Nee, das ist nicht transfeindlich. Das ist Pokémon-phob.
Ich stelle in Frage, dass sie ein Pokémon geboren hat.
Hast du Beweise?
Nein.
Weißt du, wie mein Körper funktioniert?
Nein, ich weiß nicht mal, wie mein Körper funktioniert. Aber ich bin mir ziemlich sicher,
aber
dass ich kein Pokémon
erzeugen
kann.
Ich weiß, wie ich WTF diese Sticker ausgewählt habe.
Ja, leg los.
Eindeutig.
WTF.
Das war ja schon mal klar. Dieser Sticker ist natürlich objektiv der beste Sticker, den man auf der ganzen Twitch-Com bekommen kann. Das und ein Geldschein-Sticker ist auch sehr praktisch.
Ein Gengar?
Es ist ein Gengar, genau. Ein Gengar mit großen rosy Cheeks und ein paar Totenköpfen drauf. Und die Schlange ist ein Phallus-Symbol, das ist ganz wichtig. Das muss dabei sein.
Okay, heute viele phallische
Tiere. Kein Sticker ohne Phallus-Symbol. Ja. Deswegen sind auch länglich gedruckt zum Beispiel. Was ist überhaupt? Was habe ich denn nochmal genommen? Das ist
Wonka. Nein! Das ist Power aus Chainsaw Man.
Natürlich bin ich das!
Ja, das wusste ich doch.
Macht mich fertig.
Das
ist fertig.
Das habe ich genommen, weil süße Katze.
Aha.
Und so ganz wunderschöne Hörner. Und
das war eine gratis Beilage.
Und ich finde, Personen mit Hörnern sind prinzipiell die schöneren Personen.
Ja, weil sie zwei Phallus-Symbole auf dem Kopf haben. Ich verstehe.
Nee, weil Hörner einfach schick sind.
Ja.
Das verstehe ich auch nicht, warum manche sie abstoßen wollen. Was habe ich hier noch ausgesucht? Ich habe euch viele Sticker geholt. Ah ja, der Sticker hat mich einfach sehr, sehr, sehr stark an meine sehr gute Freundin Laura erinnert, mit der ich nicht zusammen bin.
Das ist ja, weil
Lilly ist ja mit Laura zusammen. Und das ist hier quasi ein süßes kleines Frettchen mit ein Baby. Wow.
Ich glaube, es soll ein Opossum sein.
Ist mir egal.
Aber es kann auch ein Frettchen sein. Vielleicht ist es auch ein Baby-Ötis.
Ein Baby. Dann habe ich hier die Artist-Karte. Ist ganz wichtig.
Gab auch gratis.
Das gab's gratis. Oh, die Rückseite ist ja pretty. Das wusste ich natürlich.
Guck
mal. Also, falls ihr auch tolle Sticker von Phallus-Symbolen wollt oder
in Bibi,
dann könnt ihr da drauf.
Helena Geifem. Und ich glaube, wir unterstellen ganz viele Phallus-Symbole, wo keine sind. Ich möchte Helena hier jetzt mal verteidigen.
Ja, auch das muss ich zugeben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Alle Opossums sind nämlich eine gute Freundin Laura.
Nur tot. Hit im Key. Das ist jetzt wirklich ein Opossum, ja.
Das ist wirklich ein Opossum, genau. Das habe ich aber eigentlich genommen, weil ich finde, das ist eine gute Zusammenfassung für die Twitch-Kultur.
Mm, so, no thoughts,
head empty. But bits, please.
Abus.
Bitte. Ach, daher kommt das. Bitte ein Bits.
Weiter?
Ja, ich gehe ja gleich schon. Ist ja gut. Irgendwie hast du bei WTF sonst mehr Zeit genommen. Bei den anderen WTF.
Sich totstellen bei Gefahr ist ein gutes Symbol für die Twitch-Kultur.
Oh ja, auch. Da ist eine weitere Person mit Hörnern.
Ja, es ist genau Hörner, sehr wichtig für mich. Ich muss zugeben. Und dieser Pfeil ist tatsächlich
auch sehr phallisch.
Es geht nicht immer um Phallus-Symbole.
Ja, in dem Fall geht es um Booty.
Sowas nicht von meinem Kind. Unglaublich. Nein, ich habe das genommen, weil mich hat das einfach doch sehr an die Komödie erinnert. Weil die ging mir auch wie so ein Pfeil durchs Herz.
Es ist auch schon spät.
Die Tüte erinnert mich dazu.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder in einem anderen Video, in einem Livestream. Wir hören uns in einem Podcast. Vielen Dank an alle Leute, die uns unterstützen. Und speziell vielen Dank an WTF und die anderen Leute
hier. Gern geschehen.
In unserer kleinen WG. Genau, guckt ockig im Geschmack. Wo ihr WTF sehen werdet. Macht's gut. Tschüss und bis dann.